Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, die höchst bemerkenswert ist, und zwar der Schluss vom Römerbrief. Nicht der direkte Schluss, sondern einfach das Schlusskapitel. Ich lese uns Römer 16 ab Vers 17, und zwar bis Vers 20. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Äußerst bemerkenswerte Passage. Die Bibel zeigt hier zwei große Linien. Sie zeigt zur ersten Linie, wo sie sagt, das sind Menschen, die dienen nicht Jesus Christus, sondern dem Bauch. Bauch ist hier ein Sammelbegriff für das eigene, für die eigene Interesse, fürs Fleisch. Da steht im Griechischen das Wort für als Sklave dienen. Und er sagt, es sind aber trotzdem Leute, die sehr fromm sein können, wohlklingende Reden haben, schöne Worte, aber letztendlich ist es eine Form von Verführung. Dagegen stellt er etwas, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er sagt, aber euer Gehorsam, jetzt kommt das Gegenteil, jetzt kommen die wahren Gläubigen. Und da sagt er, erster Punkt, euer Gehorsam ist bekannt geworden. Das heißt, da ist Gehorsam, und zwar in einer Art und Weise, die sogar noch außen sichtbar wird. Das heißt, dass jeder merkt, als Menschen, die sind gehorsam. Das Zweite, er sagt, jetzt wünscht er sich, dass hier diese geistliche Weisheit aus Jakobus 1,5 da ist, für das Gute. Wisst ihr, und da kommt ein ganz zentraler Punkt. Zum Beispiel sagt die Bibel, das Mosaische Gesetz ist unter anderem geschrieben, und es war die Aufgabe der Leviten, dass sie die Leute schulen sollten, ihnen beibringen sollten, dass sie nämlich unterscheiden könnten, was ist gut und was ist böse. Und hier sagt er, dass ihr weise seid, dass ihr wirklich erkennt, was ist das Gute. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Und dass wir unvermischt bleiben mit dem Bösen. Das heißt, nicht nur die Weisheit, das Gute zu tun, sondern jede Vermischung zu vermeiden. Jetzt erklärt er und sagt, weil der Gott, dem ihr dient, ist der Gott des Friedens. Und der wird im Kurzen den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Wir haben ja alle Vorstellungen, wie das alles abläuft. Aber die Heilige Schrift ist manchmal völlig anders. Wenn man jetzt die Kirchengeschichte und die ganz nahe Kirchengeschichte kennt, die kurz nach der Urgemeinde, also auch nachdem dieser Brief geschrieben wurde, geschah, dann stellt man eigentlich leicht schockiert fest, dass das den Satan unter den Füßen der Gläubigen zu zermalmen bedeutet hat, dass die so gut wie alle als Märtyrer gestorben sind. Die sind fast alle umgekommen. Wisst ihr, jetzt kriegt es eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Dimension. Jetzt bedeutet es, wenn dann letztendlich der Teufel hier zuschlägt und hier wirklich das Blutopfer geschieht, wenn die noch im Fleisch geborenen, so wie es im Galater 4,29 steht, die noch im Geist geborenen, die Wiedergeborenen, die Gläubiger verfolgen, dass der Triumph war, nicht dass Gott sie vom Martyrium bewahrt hat, sondern Triumph war, dass sie überwunden haben in diesem furchtbaren Geschehen. Wir müssen einfach nüchtern sein. Die Bibel sagt immer wieder, sei nüchtern und sündigt nicht. Wenn ich manchmal sehe, was die Leute für eine Vorstellung haben von nüchtern, ist manchmal sehr differenziert. Aber die Bibel sagt, sei nüchtern und sündigt nicht. Jetzt müssen wir einfach etwas sehen. Warum entstehen hier zwei Gruppen? Warum? Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Ich möchte nicht entscheiden, ob da nicht auch Leute dabei sind, die Gott ehrlich dienen wollen. Ich gehe nicht so weit, dass ich immer sage, wenn jemand das anders sieht, dann ist er ein Böser. Muss gar nicht sein. Ich war jahrelang verführt und ich habe es ehrlich gemeint. Das Grundproblem ist ein einfaches. Und zwar, wir haben ja Kirchengeschichte im KJD miteinander studiert. Und da triffst du auf, das ist leicht zu merken, 4 Vs. Also Buchstabe V. Und zwar, der erste V, der geschieht bei den Gläubigen, und das gehört zu diesen Werken des Teufels, das auch Gott zerstören will. Die erste Tatsache, das ist die Verflachung. Ich habe die Erweckungen studiert. Es spielt keine Rolle, wie das Kind heißt. Geh in einer echten, erlebten Erweckung. Und die letzte Erweckung, die wir hatten, hier in Tailfingen, war 1974. Ebinger hatte vorher Erweckungen. Das ist jetzt interessant, auch wie in den Stadtteilen unterschiedliche Erweckungen waren. Aber hier in Tailfingen war die letzte Erweckung 1974. Und da ist ein Großteil von, ich sage es mal so, von dem harten Kern dieser Gemeinde auch zum Glauben gekommen. Da habe auch ich mich bekehrt. Aber du stellst etwas fest. Jede Erweckung hat ein schreckliches Merkmal. Und zwar dieses Merkmal ist, dass sie nach einer gewissen Zeit verflacht. Sie wird flacher. Die erste Liebe geht weg, das Brennende für den Herr Jesus geht weg, die Entschiedenheit geht weg, es bildet sich alles zurück. Wisst ihr, nicht einmal sündhaft, die Leute beginnen nicht in Sünde zu leben, sondern es wird einfach flacher. Und das stellst du meistens fest im Übergang von der ersten zu der zweiten Generation. In der zweiten Generation ist meistens so eine gewisse Verflachung schon der Normalzustand. Kommt dann die dritte oder vierte Generation, dann kommt in der Regel das zweite V. Und das zweite V ist die Vermischung. Dann plötzlich ist dieses Brennende nicht mehr da für den Herr Jesus. Sei es einmal vorsichtig, die Leute sind nicht mehr zufrieden mit Jesus allein. Sie sind nicht mehr zufrieden, ein Fremdling auf Erde zu sein. Sie sind nicht mehr zufrieden, der Schuhabputzer zu sein, wie der Paulus sagt, im Dienst, sondern sie möchten etwas sein. Und dann kommt langsam die Vermischung. Und dann greift man zu Mitteln, zu denen man nicht greifen darf. Dann beginnt nämlich das, was in der Gemeinde Jesu jetzt auch so wie vom Zeitgeist her ganz stark eintritt. Plötzlich wird in der Gemeinde gehandelt wie in einer Firma. Das heißt, wenn du den Jagdschein hast, ich kann mich erinnern, ich habe mal eine relativ wichtige Bankausbildung gemacht und dann kam ich stolz mit meinem Zeugnis. Dann sagt mein Chef zu mir, das war ein Kübel Wasser über den Kopf, sagt er zu mir, er will das nicht sehen. Na, ist die Welt für mich fast zusammengebrochen. Ich habe hier nebenberufliches Studium 2 Jahre gemacht, dass ich fast zusammengebrochen bin. Mein Chef sagt, will er gar nicht sehen. Dann sage ich, ja, was heißt das denn? Dann grinst er, oder was grinst er? Wohlwollend guckt er mich an und sagt, Hauptsache Jagdschein. Aha. Also ich hatte jetzt den Jagdschein, ich hatte die Qualifikation. Und das war das Einzige, was ihn interessiert hat. Und so ist im Geistlichen oft. Man geht vor wie in dieser Welt, du suchst Leute, die eine gewisse Intelligenz haben, du gibst Leute, die ein gewisses Studium absolvieren können, die einfach auch eine bestimmte theologische Ausbildung machen können. Gell? Und dann sagst du, oh, der hat ja den Jagdschein. Und dann bist du schon voll in der Vermischung drin. Du vermischst nämlich Menschliches mit Geistlichem. Und das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Im Reich Gottes gelten andere Regeln. Da gelten andere Kriterien. Gott sucht es noch andere Kriterien heraus. Und die Bibel sagt, Gott nimmt meistens das, was nichts ist von der Welt, das sucht er sich raus. Wenn das dann weitergeht, von der Verflachung zu der Vermischung, und es wird nicht gestoppt, dann kommst du, ob du es willst oder nicht, in die Verführung hinein. Und Verführung ist ein anderes Wort für Täuschung. Wir haben heute eine Verführung in der evangelikalen Welt. Wisst ihr, die Evangelikale haben so den Charakter. Oh, die bösen Katholiker. Oh, die bösen Kirchenleute. Oh, die bösen Pfingstler. Oh, die bösen Charismatiker. Oh, die bösen Sekte. Wisst ihr, das ist... Aber
Ich habe mal auf einer Konferenz gesagt, da haben wir mich fast von der Kanzel runtergezogen. Ich habe dann meine Brüder gefragt, hattet ihr auch den Eindruck, gleich zieht man mich runter? Und haben sie gesagt, ja. Ich habe auf der Konferenz, da ging es genauso zu, bin ich vor und habe gesagt, Brüder, alles, was ihr erzählt, ist überhaupt keine Verführung. Das merkt der Dümmste, der Allerdümmste. Ich habe gesagt, die Verführung ist das, was wir gar nicht merken. Das ist das, was wir in unserem Gut meinen für die Wahrheit der Bibel halten. Und wo wir unterlaufen werden, wo wir getäuscht werden. Du hast heute eine Verflachung, eine Vermischung und eine Verführung, die ist atemberaubend. Wer hätte jemals daran gedacht, dass namhafte Institute und Bibelübersetzer einmal so weit gehen, dass sie in einer Bibel für die Moslems, und ich bin auch dafür, die Moslems zu evangelisieren und sie zu gewinnen, aber ich bin nicht dafür, nur einen Millimeter Kompromiss zu machen. Die gehen dann einfach hin, weil die allergisch sind. Auf dem Felsentum steht ja, Allah hat keinen Sohn. Geht sie hin und macht in eine Bibel eine Veränderung. Und die Veränderung ist ganz kriminell. Das ist also Fakt, kann man in der Presse nachlesen. Da wird das Wort Sohn Gottes wird abgeändert. Und zwar einfach, dass Jesus nicht mehr der Sohn ist. Er kann dann ein Heiliger, er kann alles sein, aber nicht der Sohn. Und bei Gott wird in der Beziehung zu Jesus abgeändert, Vater. Er kann alles sein, nur nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal hart. Ich bin vor 39 Jahren zum Glauben gekommen. Wenn das zu unserer Zeit gewesen wäre, wo vielleicht schon ein bisschen Verflachung war, aber wo doch Erweckung war. Die Leute wären auf die Barrikade gegangen, sie wären, wie der Wilhelm Busch mal das getan hat, sie wären auf den Tisch gesprungen aus dem Stand. Wisst ihr, was heute passiert? Nix. Gar nichts. Da kann der Chef der EKD hingehen und öffentlich sagen, das Evangelium ist nicht mehr exklusiv. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt nicht mehr Heil allein durch Jesus Christus. Zu meiner Zeit haben wir gesagt, wenn das einer sagt, ist er eine Sekte. Und ich sehe das so. Jeder, der sagt, es gibt einen anderen Weg außer Jesus Christus allein, ist eine Sekte. Egal wie das Kind heißt. Die können noch so fromm, noch so rechtgläubig, noch so evangelikal sein. Jesus allein. Wisst ihr, jetzt kommt die Verführung und die wird immer stärker und immer radikaler. Da kommt aus dem europäischen Recht kommt plötzlich die Vermischung der Schöpfungsordnung. Ganz heimlich, wo Mann und Frau vermischt werden. Wo alles, was von Gott verboten wurde, plötzlich auch auf dem moralischen, sexuellen Gebiet plötzlich erlaubt wird. Jetzt kommen wir zum letzten V. Die Welt, das sagt die Bibel ganz klar, die wird Gott richten. Und die Bibel sagt auch, Gott wird auch die Gläubigen richten. Er beginnt das Gericht im Hause Gottes. Aber wenn jetzt eine ganze Epoche, eine ganze Bewegung, auch Gemeinde, wenn die verflacht, vermischt und verführt sind, dann hat Gott manchmal, nicht immer, aber manchmal nur noch ein einziges Mittel, um hier die Vollbremsung geschehen zu lassen. Du kannst die Leute über die Vernunft nicht mehr erreichen. Sie sind wie berauscht von diesem weltlichen Geist, von diesem Zeitgeist. Und heute im Zeitalter der Medien sind sie nicht nur berauscht, sondern stockbetrunken von diesem Zeugs. Und dann hat Gott oft nur noch den letzten Weg, was bei den Römern auch geschah, das letzte V, Verfolgung. Natürlich kommt die Vermischung vom Teufel, die Verflachung kommt vom Teufel, die Verführung kommt vom Teufel. Und die Verfolgung tut auch der Teufel, weil Gott nichts Böses tut. Aber manchmal muss Gott es zulassen, um zu richten. Also von daher habe ich die letzte Überzeugung gewonnen und bin wirklich hier überzeugt, dass Gott in dieser Christenheit also gar nichts mehr tun kann, wenn die Leute sind außer Rand und Band. Das Evangelium wird verraten an jeder Ecke. Und nicht nur bei den Gruppen, wo ich vorher aufgezählt habe, auch bei den rechtgläubigen Evangelikalen. Dass Gott vielleicht auch bei uns bloß nur die Möglichkeit der Verfolgung hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wenn man das jetzt sieht und dann diesen Text liest, Wie wird Gott in unserer Situation der Satan unter unseren Füßen zertreten? Wie? Jetzt kommen wir zur Praxis. Epheser 6, Vers 10 zeigt uns zuerst einmal von dem, was wir jetzt gerade betrachtet haben. Da sagt die Bibel, ich muss die ganze Waffenrüstung anziehen, und in 12 erklärt er dann, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, die Bevollmächtigen heißt er eigentlich, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, die Gefahr für mich privat geht nicht vom europäischen Recht, das immer antichristlicher wird und das irgendwann zu einer Verfolgung führen wird, aus. Aber wenn Gott die Verfolgung über die Christenheit zulässt und ich da mit drin bin, ist das nicht das Gefährliche für mich. Ich bin nicht durch das gefährdet. Sondern ich bin gefährdet durch das, was hier steht. Hier hast du Mächte, die gehen dich an. Und da steht im Griechischen die Kosmokratoren. Wer sich ein bisschen in der Jugendszene oder bei den Kindern auskennt, der weiß, Masters of the Universe, das ist Spielzeug. Das kannst du in die Spielzeuggeschäfte kaufen. Das sind Dämonenfratze, die abgebildet sind. Und das sind Masters of the Universe, das sind die Kosmokratoren. Also die machen das inzwischen offen, sodass der Dümmste merkt. Das heißt, das Gefährliche geht von diesen unsichtbaren Mächten aus, die mich angreifen. Nicht von der Verfolgung, nicht vom Staat. Wisst ihr, mir fällt auf, es werden Bücher geschrieben, ohne Ende. Und es wird gewarnt vor dem, vor jenem, vor dieser Entwicklung, muss ich sagen. Entschuldigung. Das ist mir auch unangenehm, wenn das alles kommt. Aber das ist nicht das, was mich gefährdet. Mich gefährdet was ganz anderes. Mich gefährdet das, was in meinem Herzen bewirkt, dass ich nicht mehr gehorsam bin. Dass ich nicht mehr das Gute erkenne. Und dass ich nicht mehr unvermischt bin mit dem Bösen. Das gefährdet mich. Und dass der Gott des Friedens für mich nicht mehr der Gott des Friedens ist. Das heißt, dass der Friede mit Gott nicht mehr mein Normalzustand ist, Gott gegenüber. Das Zweite, was die Bibel hier sagt, ist 2. Timotheus 3,1. Und das ist etwas Erschütterndes. Da sagt die Bibel letztendlich, in der Endzeit wird ein Typ von Mensch geboren. Er wird entstehen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Bei dem Wort schlimm steht im Griechischen das gleiche Wort, mit dem er die besessenen Gadarener bezeichnet. Mit diesem Wort werden die besessenen Gadarener bezeichnet. Das heißt, es werden Zeiten kommen, wo das Okkulte, wo das Teuflische der Normalzustand ist. Und das wird Menschen hervorbringen. Jetzt erklärt die Bibel, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geld, gierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Die Bibel beschreibt es dann weiter, wie sie in die Häuser einschleichen, wie sie hier bestimmte Frauen, die nicht klar sind, rumdrehen, lauter solche Dinge. Also Verführung ohne Ende. Wisst ihr? Das ist die Gefahr der Endzeit. Das ist der Zeitgeist. Was hier beschrieben wird, ist der Zeitgeist, der über diese 1968 proklamierte Generation und Ideologie, die westliche Welt, die christlich geprägt war, zerstört. Für mich ist nicht gefährlich, was der Staat mir als Druck gegenüber tun wird, sondern für mich ist gefährlich, was die Finsternismächte in meinem Herzen tun wollen. Matthäus 24, 12 sagt, da sagt Herr Jesus, durch das wird die Liebe bei den Gläubigen erkalten. Jetzt müsst ihr aufpassen, das sind wir. Bei uns wird die Liebe erkalten. Durch was? Er sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Es laufen manche rum wie Traumtänzer. Die haben das alles nicht erkannt. Und auch die, wo am ärgsten gegen die Verführung sind, haben das noch lange nicht erkannt. Wisst ihr, wenn ich auf Konferenzen gehe gegen Verführung, dann habe ich in der Regel, wenn ich selber raussuchen kann, und die Freiheit nehme ich mir, selbst wenn das Thema ein bisschen anders lautet, dass ich denen dann das sage, was innerlich zur Gefahr wird. Und ich merke, wie die Brüder dann eher frustriert sind. Einer wäre es lieber, ich würde schießen gegen Dritte. Aber wenn ich ja sage, pass auf dich selber auf dein eigenes Herz, dann müssen die ja aufpassen. Sind die am drängsten. Wisst ihr, das Grundproblem ist, dieser Endzeitgeist, der diese Menschen und diese Leute hervorbringt, das sind von der Finsternis mächtig gesteuerte Entwicklungen, die zur Gesetzlosigkeit führen. Jetzt sagt die Bibel, wenn das so sein wird, dass die Leute alle so sind und die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, bewirkt das bei mir und dir, dass die Liebe erkaltet. Wisst ihr, was das heißt? Dass die Verflachung, die Vermischung und die Verführung durchschlägt. Und das haben wir heute, und zwar live. Drum ist so ein Zustand bei den Gläubigen. Manchmal verstehst du die Welt nicht mehr. Die Bibel geht weiter und sagt, 2. Korinther 11. Und das geschieht dann unmerklich. Unmerklich, also schön heimlich, sodass man es am Anfang gar nicht durchschaut. 2. Korinther 11. Und hier haben wir einen Katalog. Und der Katalog sagt, aber jetzt muss man zu dem Katalog, der zweite Vers von 2. Korinther 11 hinzulesen. Das ist nämlich wieder das Positive, was Gott tun will. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist das Ziel Gottes. Die Gemeinde wie eine keusche Jungfrau. Was hat eine keusche Jungfrau, eine Braut anders im Kopf, als sich reinzuerhalten für ihren Bräutigam? Das ist der Grund, warum man weiß, geheiratet hat. Wenn du heute die Leute heiraten liest, so wie sie wirklich sind, dann werden die meisten schwarz heiraten, ist euch das klar? Und in Teifingen war das so. Früher hatten die gefallenen Paare, mussten am Mittwoch heiraten. War für mich auch eine neue Erfahrung. Oder in Ebingen war das. Die gefallenen Paare mussten am Mittwoch heiraten. Und da hat jeder gewusst, aha, Mittwoch geheiratet, gefallenes Paar. Kannst du dir gar nicht vorstellen heute. Wisst ihr, die Bibel sagt, das ist das Ziel Gottes, diese keusche Jungfrau. Und jetzt erklärt er, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, das heißt die Einstellung, der innere Mensch, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wisst ihr, wir müssen das einfach wie ein Mosaik zusammensetzen, dass wir den Zusammenhang sehen. Diese Finsternismächte benutzen den Zeitgeist. Machen den Menschentyp, der auch in gläubigen Kreisen verkehrt, der völlig von der Rolle ist, der nichts mehr versteht. Und dann gehen sie hin und versuchen, diese Finsternismächte über diese Leute die Gesetzlosigkeit zum Normalzustand zu machen. Und dann geschieht etwas, und zwar das zielt gegen das, was man erste Liebe nennt, und es zielt gegen unsere Gesinnung, gegen unsere Einstellung und in Bezug auf was? In Bezug auf der Einfalt dem Herrn Jesus gegenüber. Und du kannst ja keine Leute für dies Wichtigste, Jesus allein, sei Blut, die Reinigung durch sein Blut. Plötzlich sind die Nebenfragen wichtig. Da werde ich immer alarmiert, wenn das passiert. Weil dann ist die Möglichkeit, dass das schon geschehen ist. Und jetzt sagt die Bibel in 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, wenn ihr einen anderen Geist empfangt oder ein anderes Evangelium, er redet dann in Vers 13, falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, dass sich als Apostel Christi verkleiden, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Wisst ihr, und plötzlich kommt etwas, auf das kommst du ja gar nicht. Du siehst Leute und sagst, oh, die sind doch so lieb, die sind doch so freundlich, das ist doch alles so nett. Aber man muss einfach aufpassen. Verflachung, Vermischung, Verführung hat Ergebnisse. Ich habe einen Beruf gehabt, da hat nur das Ergebnis zählt. Da wirst du geprägt. Letztendlich guckst du, ist die Verführung jetzt geschehen oder ist sie nicht geschehen? Und der Rest ist dir egal, ob die lieb sind oder nicht. Hat mein Prediger gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Hat er recht. Was ist lieb? Ein Verführer setzt doch keine Fratze auf und sagt, ich bin der Verführer. Das seift dich ein. Mit diesem Zeitgeist. Und es hat immer zwei Dinge, wo das hinzielt. Die Liebe zu meinem Jesus und meine Gesinnung, meine Einstellung. Was ist meine Einstellung? Gehorsam, das Gute, zu erkennen und unvermischt zu bleiben mit dem Bösen. Das ist unser Text. Auf das zieht die Bibel. Und dann, wenn dann letztendlich das alles ein bestimmtes Stadium hat, dann kommt halt 2. Timotheus 3,12, wo die Bibel sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wenn du jetzt beginnst, als Gläubiger, dich von diesen Verführungen abzusondern, das abzulehnen, das nicht mehr mitmachst und den Leuten die Wahrheit sagst, sowohl den Ungläubigen wie den Gläubigen, wenn du dann auf diese Schiene gehst, wo der Paulus sagt, gehorsam, das Gute zu suchen, unvermischt zu bleiben, wo du sagst, Absonderung, dann wirst du, ob du willst oder nicht, Verfolgung erleiden. Es kommt. Ist mir völlig klar. Da kann man den Kopf in den Sand strecken wie ein Vogel Strauß, aber es wird geschehen. Wisst ihr, und in 1. Mose 3, Vers 15 sagt die Bibel, der Same des Weibes, der Herr Jesus, wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist Fakt. Der Jesus wird der Schlange den Kopf zertreten. Und in Offenbarung 20, 10, am Schluss der Bibel, berichtet es ja die Heilige Schrift. Und sagt, und hier haben wir dann der entscheidende Punkt, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht im Griechischen, hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das heißt zu Deutsch, wir wissen, der Herr Jesus zertritt dem Teufel den Kopf, wir wissen, es wird geschehen. Es kommt ein Punkt, wo der Teufel hier für uns weg ist. Wir werden dann in der Gegenwart Jesus sein, alle Zeit. Aber jetzt kommt das Problem. Was ist dazwischen? Was ist im Jahre 2013? Was ist heute? Was ist heute mit der Verflachung, mit der Vermischung, mit der Verführung und vielleicht mal mit der Verfolgung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir verfolgt werden. Das weiß ich nicht. Alle 4 V's sind schlimm. Katastrophe. Und wir wissen jetzt natürlich sehr, was die Bibel für Aussagen macht. Die sind gewaltig. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das steht in der Präsensform. Also die Gegenwartsform ist im Grundtext eigentlich immer etwas, das man dauernd tut. Also wer dauernd in der Sünde lebt, sagt die Bibel hier. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Versteht ihr? Unser entscheidender Punkt ist nicht der Zeitgeist, nicht die Verhältnisse, nicht das Politische. Du hast immer mehr Gläubige, die fahren voll auf das Politische ab und sagen, könnt ihr bleiben lassen. Der Kampf geht um mein und dein Herz. Der Kampf geht darum, dass der Jesus in mir, in meinem Herzen, die Werke des Teufels zerstört. Das heißt, dass er alles zerstört, was der Gehorsam hindert. Alles zerstört, was die Weisheit Gottes, das Gute zu suchen, blockieren will. Alles zerstört, was Vermischung bedeutet. Das ist das, was der Herr Jesus tut. Und wenn es wie bei den Römern so weit geht, dass sie ins Martyrium müssen und das dazu dient, dann ist es vor Gott her wohlgefällig und in Ordnung. Aber ich muss mir klar sein, ich darf nicht denken, wie diese Welt denkt, das Äußerliche. Sondern der Kampf der Gläubigen ist immer innerlich. Und da kommt dann die Doppelbotschaft des Kreuzes, Kolosser 1,20, wo die Bibel sagt, dass in Herr Jesus die Fülle der Gottheit wohnt und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das ist die Doppelbotschaft des Kreuzes, des Blut und des Kreuz. Wisst ihr, ich habe mir das ganz einfach gemerkt, ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe in meiner Bibel teilweise ein Kreuzreih gemalt. Mit breiten Balken und einem breiten Stamm. Und wenn du das jetzt siehst, als der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha hing, dann hat das Kreuz, der Linksbalken, also der in den Himmel aufgeht, und der Querbalken, die hatte 2 Funktionen. Durch den Balken, der in den Himmel zeigt, wurden wir mit Gott versöhnt. Der hing am Kreuz, hat uns mit Gott versöhnt. Kann man sich gleich merken, nach oben ist Versöhnung. Von daher ist das Blut Jesu ungeheuer wichtig für unser Innenleben. Dass wir dauernd gereinigt sind durch dieses Blut, dauernd in Ordnung sind mit Gott. Und die 2 Leute, auf die der Querbalken zeigt, was waren denn das? Der eine war ein Gottloser und der andere war ein Bekehrter. Es war ein Schächer, aber ein Bekehrter und ein Gottloser. Das heißt, das Kreuz hat die Wirkung, dass ich letztendlich nicht bloß Friede mit Gott habe, sondern Friede mit den Gottlosen und Friede mit den Frommen. Und ich freue mich manchmal, was schwerer ist, mit den Gottlosen und mit den Frommen Friede zu haben. Meine Erfahrung ist, dass mit den Frommen schwerer Friede zu halten ist wie mit der Welt. Wisst ihr, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte es betonen, das, was Paulus und mit Timotheus sagt. 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, dann wirst du sowohl dich retten als auch die anderen. Die Bibel fängt immer an und sagt, zuerst habe Acht auf dich selbst. Auch Lehrfragen sind wichtig, aber zuerst ich. Du kannst orthodox sein, rechtgläubig, alles richtig machen, alles richtige Erkenntnis haben, alles bestens. Wenn dein Herz nicht stimmt, vergiss es. Vergiss es. Schwertlos. Sondern die Bibel sagt immer zuerst ich selber. Darum ist diese Doppelbotschaft da. Das Blut für meine Sünden und das Kreuz für meine Sündenatur. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Text, wo die Bibel sagt, er, der Gott des Friedens, wird es tun. Er wird der Teufel unter deinen Füßen zertreten. Er wird dir diesen Sieg geben. Und jetzt kommen wir zu dem, was Gott will. Ich bin immer hingegangen und habe die Stelle alle aufgeschlagen, wo Gott sich ein Gott des Friedens nennt. Wisst ihr, wenn Gott sich etwas nennt, er ist ein Gott des Gerichts, er ist ein Gott des Friedens, dann sind das Wesensmerkmale Gottes, wo du siehst, so denkt der lebendige Gott, das ist das, was er will. Und er ist der Gott des Friedens und er will Friede. Zum Beispiel Römer 15 in 33 heißt, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen, mit allen. Das heißt, Gott will bei allen, dass Friede ist und will bei allen, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Er will bei allen, dass letztendlich Gehorsam da ist. Er will bei allen das Gute und er will bei allen eine absolute Absonderung vom Bösen. Das ist der Wille Gottes. In Römer 16, 20 haben wir ja unseren Text. Er wird es zertreten. Wenn man 1. Korinther 14, 33 sich anguckt, und es ist mir nie aufgefallen beim Bibellesen, dass Gott hier immer, sagen wir, kausale Zusammenhänge aufzeigt, also Bedingungen, die da dazugehören. Er sagt hier, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ich übersetze es einmal für uns. Nur wenn die Ordnung Gottes, so wie Gott sie vorgibt, aufrechterhalten wird, wird auch der Friede Gottes eine Gemeinde und den Menschen beherrschen. Wer hätte es geglaubt, dass Brüdergemeinde, gut, das sind Bundesleute, oder Baptisten, wer hätte je geglaubt, dass solche Bewegungen Frauen ordinieren als Prediger? Wer hätte es geglaubt? Undenkbar. Nachdem die Bibel das eindeutig verbietet. Wer hätte sowas gedacht? Das sind nur die harmlosen Dinge. Ich rede gar nicht von dem, was sonst hier in ihrer Ecke alles passiert. Wisst ihr, da musst du sagen, wenn du die Ordnung Gottes nicht einhältst, dann hast du auch den Gott des Friedens letztendlich nicht auf deiner Seite. Und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott lässt es nicht zu. Dann ist er auch nicht der Gott des Friedens für dich. 2. Korinther 13, 11, da wird es noch viel deutlicher. Interessant, dass ausgerechnet im Korintherbrief kommt, die ja sehr schwierig waren. Er sagt hier, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott des Friedens und der Liebe mit euch sein. Wisst ihr, was da steht? Da sagt er ganz klar, ihr müsst euch zurechtbringen lassen, ihr müsst Gott erlauben, und zwar am Herr Jesus, dass er die Werke des Teufels in euch zerstört. Ihr müsst euch von Gott ermahnen lassen, dass ihr eines Sinnes seid, das heißt, die gleichen Ziele habt, sagt er in Philipper 3. Er sagt, wir müssen dasselbe erstreben. Haltet Frieden. Du selber musst ein Mensch sein, der auf der Friede aus ist. In der Bibel steht, haltet Frieden mit jedermann, so viel in euch liegt. Wenn der andere will, was soll ich dann tun? Da habe ich keine Verpflichtung, sondern so viel in mir liegt. Und er sagt hier jetzt nochmal ganz klar, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Dann ist Gott mit mir. Dann geht er mit. Wenn ich das alles nicht tue, wenn ich nicht gehorsam bin, wenn ich nicht das Gute suche, nicht unvermischt bin, dann ist der Gott des Friedens nicht der mit mir geht, und dann habe ich keinen Frieden. Und damit kommen wir zum Punkt, das haben die Juden schon definiert, das orthodoxe Judentum, haben frühzeitig definiert und haben gesagt, das Entscheidende, trotz aller Gebote, trotz aller Gesetzesvorschriften, ist Friede mit Gott, mein innerer Mensch. Und ich sehe das auch so. Wenn Gott den Satan unter meinen Füßen zertritt, dann ist das letztendlich von der Wirkung her eindeutig. Dann ist etwas geschehen, dann ist er der Gott des Friedens für mich. Dann ist Friede mit Gott, Friede wie ein Wasserstrom. Philipper 4,9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, das Beispiel des Paulus, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Man könnte es umschreiben mit einem ganz einfachen Idiom, mit einem Spezialwort, und könnte sagen, Apostellehre. Jetzt kommen wir zum kitzligen Punkt. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann hat jeder Vers der Bibel von der Inspiration her eine ungeheure Bedeutung für mich persönlich, auch für mein Leben, zum Verständnis, zum Gehorsam, für alles Mögliche. Aber eines ist klar, in Apostelgeschichte 2,42 sagt die Bibel, die Gläubigen des neuen Bundes hatten ein Merkmal. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Ja, was ist Lehre der Apostel? Wir haben keine Apostel mehr. Das Wort Apostel ist sowieso eine Wortschöpfung von Luther. Man muss das Ganze einfach sagen, er hat nicht gewusst, wie er Apostolos übersetzen soll, dann hat er einfach Apostel draus gemacht. Hat er noch bei ein paar andere Dinge gemacht. Ein Apostel ist nur ein Gesandter. Und jetzt gibt es die Apostel des Lammes. Und um das zu sein, musstest du den auferstandenen Jesus Christus erlebt haben. Das heißt, insofern hast du heute keine neue Apostel, die dir neue Schriften geben. Sonst müssen wir da unten an der Bibel hinter Blätter einkleben. Sondern die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift ist abgeschlossen. Zu mir hat mal ein Prediger gesagt, weil ich ganz frisch bekehrt war, der denkt, der Karl Hermann braucht es einfach. Hat zu mir gesagt, warum ist ein Deckel hinter und vorne auf der Bibel drauf? Das ist ja eine dumme Frage, aber die Antwort war sehr weise. Und hat er gesagt, da haben wir nichts hinzutut, darum haben wir einen Deckel drauf gemacht. Hat bei mir eingeleuchtet. Das heißt, es ist abgeschlossen. Die Lehre der Apostel für uns sind die Lehrbriefe. Und ich muss von den Lehrbriefen via Anweisung das Alte Testament, die Prophetie, die Evangelie und auch die Offenbarung lesen. Aber die Lehrbriefe sind das Entscheidende. Und wenn jetzt Paulus sagt, ihr müsst es machen wie ich, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein, dann wird dieser Friede eure Herzen beherrschen, dann muss ich ganz nüchtern sachlich sagen, was die Lehrbriefe nicht eindeutig als Praxis der Gemeinde anordnet, das ist etwas, was unter 1. Korinther 4, Vers 6 fällt. Und da sagt Paulus, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen, er sagt sogar denken. Dass wir nicht den Gedanken anfangen, da drin rumzuspielen oder gar das zu tun. Das heißt, wir legen unsere Beschränkung auf. Und das ist auch eine Form von Absonderung, von unvermischt bleiben, indem wir das, was für die Gemeinde angeordnet ist, tun und das, was nicht angeordnet ist, lassen. Und ich habe bei den Gläubigen festgestellt, dass das Lassen schwerer ist, wie das Tun. Wenn ich denen sage, bei der Taufe legt man keine Hände auf, das ist nicht biblisch. Oh, bei uns legt man Hände auf. Bei ihrer Trauung legt man keine Hände auf. Das ist nicht biblisch. Das sind alle entsetzt. Wenn es in der Bibel nicht geschrieben steht, dann tue ich es nicht. Wisst ihr, das ist dieser krankhafte Drang nach Frömmigkeit. Dieser krankhafte Drang eines gefallenen Herzens, einer Frömmigkeit nach Formeln, nach Phrasen, nach frommem Schein. Das ist einfach da. Wisst ihr, und die Bibel sagt, es geht eigentlich immer um den inneren Menschen. Und wenn man jetzt den inneren Menschen nimmt als Ganzes und das anwendet, was der Paulus geschrieben hat, und jetzt können wir sagen, ja, willst du die Evangelie nicht? Natürlich will ich die Evangelie, weil laut 2. Petrus 3, Vers 2, der Herr Jesus den Aposteln ganz genau angeordnet hat, was sie aufschreiben sollen. Also muss ich von dem Lehrbefund der Briefe auch die Apostelgeschichte und die Evangelie lesen, dann ordne ich auch keine Fußwaschung mehr an. Wenn sie in den Lehrbriefen nicht aufgegriffen wird, dann ist ein Musterbeispiel gewesen. Dann hat man eine relativ einfache Welt. Und jetzt sagt die Bibel, dieser Gott des Friedens will bei dir auf dieser Basis etwas tun. Und zwar 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, Heiligung. Wisst ihr, was Heiligung heißt? Ist eigentlich biblisch einfach. Wenn im Alten Testament etwas für Gott vereinnahmt wurde, dann wurde es mit Blut besprengt und dann mit Öl gesalbt. Damit hat es Gott gehört. Und Heiligung heißt einfach, jeder Teil meines Geistes, meines Herzens, meines Körpers lasse ich reinigen durch Jesu Blut und liefere es im Gehorsam aus, dass der Heilige Geist es in Besitz nehmen kann. Wahrscheinlich bloß eine Herzenshaltung. In derselben Sekunde geschieht das, was er hier sagt. Er sagt noch Geist, Seele und Leib, soll es geschehen. Dann bist du auch untadelig. Dann bist du gehorsam. Dann bist du unvermischt mit dem Bösen. Dann bist du bereit, Gott zu dienen. Und wenn jetzt das ganz Böse kommt, die Verfolgung, wo du sterben musst, dann ist es letztendlich trotzdem ein Zertreten des Teufels unter deinen Füßen, weil du nämlich innerlich vollkommen bewahrt bleibst. Und es geht nur um das Innere, dass der Friede Gottes mein Herz beherrscht und nicht das andere, das Teuflische, geschieht. Und Hebräer 13, 20 sagt, Gott, der Vater, wird es tun durch unseren Herrn Jesus. Wenn du das siehst, dann muss ich sagen, Moment mal, was heißt das jetzt? Das heißt, das Äußere, was hier passiert, ist zweitrangig. Es geht nur um meinen inneren Menschen. Wenn du alle Missionswerke und die Gemeinde und die ganze christliche Welt nach diesen Kriterien säubern und filtern würdest, mal ganz ehrlich, wie viele Gemeinde, wie viele Missionswerke, wie viele Arbeiten wären dann noch übrig? Nicht so viel. Ich habe es schon mal gepredigt, da sagt ein Bruder zu mir, ich bedanke mich bei dir für die bösen Worte. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was der Mensch nicht hören will. Der Mensch ist krankhaft fromm. Jetzt sage ich es mal ganz eindeutig. Die Zerstörung meiner krankhaften Frömmigkeit ist den Teufel unter meinen Füßen zu zertreten. Ist euch klar? Das ist es. Dass ich in der Einfalt Christus gegenüber, in der ersten Liebe, so wandle, dass der Herr Jesus mein Ein und Alles ist, dass ich sagen kann, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, was sonst mit mir passiert, ist egal. Und jetzt soll doch niemand sagen, oh ja, das ist doch die Haltung der Gläubigen. Diese Haltung einzunehmen ist nicht einfach, sage ich ganz ehrlich. Es kostet ein gewisser, echt harter Kampf im Herzen, das zu akzeptieren, dass Gott so etwas will. Und Römer 5, 1 sagt, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das Erste ist immer, dass ich Frieden mit dem Vater habe. Dass Friede ist, dass keine Sünde zwischen mir und dem lebendigen Gott steht. Dass das Blut Jesu, dieses vollkommene Missions- und Erlösungsmittel diesen Zustand herbeiführt. Und Epheser 2, 13 sagt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, der in Ferne ward, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Dass der Jesus mein Friede ist, eine Person. Ihr versteht, ist eine Person. Dieser Friede Gottes und dass Gott, der Vater, der Gott des Friedens für mich ist, hängt an einer Person. Und diese Person ist der Herr Jesus. Und wenn ich nahegebracht bin durch sein Blut, ist er mein Friede. Und um das geht es. Und was drumherum passiert, ist zweitrangig. Unser Mietvertrag ist ausgelaufen. Was mit dem Haus passiert, dass wir es weiter mieten können oder kaufen können, wie das alles geht, ist ungeheuer wichtig. Ist ungeheuer wichtig. Aber völlig sinnlos und zweitrangig gegenüber der Frage, jetzt sage ich es mal ganz brutal, was ist mit meinem Herz? Was ist mit deinem Herz? Ist hundertmal wichtiger. Hundertmal wichtiger. Ihr begreift, das andere ist auch wichtig, aber das ist nicht das, um was es geht. Es geht darum, dass der Herr die Werke des Teufels in mir zerstört, dass dieser Friede Gottes der Normalzustand ist. Und auch die große Warnung vor der Verführung hat es oft nicht begriffen. Die Verführung fängt zuerst einmal bei mir an. Biblischen Spiegel. Ich muss zuerst in den Spiegel gucken und sage, Herr, wie siehst du mich? Wenn das jemand ehrlich macht, dann kann es sein, da kommen harte Dinge. Wenn Gott einmal wirklich anfängt, mir zu zeigen, wie er mich sieht. Jesaja 26, 12. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Wisst ihr, und dann kommst du plötzlich geistlich auf den Punkt, dass dir klar ist, mein ganzer Friede hängt nur davon ab, dass sein Blut mich reinigt, dass ich mit ihm und durch ihn mit dem Vater im Himmel in Ordnung bin. Und auch mein äußeres Tun ist zwar wichtig, wenn ich nämlich die richtige Haltung habe, laut Epheser 2, Vers 10, werde ich diese Werke, die Gott will, automatisch tun. Das heißt, die Werke sind ein Kriterium, ob ich richtig stehe. Aber jetzt passiert hier etwas. Jetzt verliere ich jede Ehre. Ich verliere jeden Einfluss. Nicht mehr ich spiele eine Rolle, sondern nur noch er. Es hängt nur noch davon ab, dass er mein Friede ist. Und Gott will alles zerstören, was das hindert. Das ist Evangelium. Darum sagt Jesaja 9,5 bei dem Titel Jesu Friedefürst. Fürst des Friedens. Ich habe es in meiner Einfalt auf der Bank schon angewendet, ich habe schon erzählt. Ich hatte einen Kollegen, der war nicht ganz einfach. Der hat zu mir gesagt, ich sehe, du gibst keine Ruhe, bis du mal im Himmel den ersten Platz hast. Wenn du so weitermachst, dann schraubt man das Bankschild ab und schreibt raus Himmelreichssaal. So hat er mit mir geschwätzt. Und er war ein Mann, der, wenn er Wut hatte, auch ihre Wirtschaft, einen Tisch, der in die Wand eingelassen war, rausreißen konnte. Also er war kein Weichei, würde man heute sagen. Entschuldigung der Ausdruck, aber er war ein Mann. Also, sagen wir, echter Streit mit ihm wollte ich keinen haben. Er ist inzwischen gestorben. Aber es war oft so, wenn ich aus der stillen Zeit kam, vollkommen geistlich ruhend in Christus. Friede Gottes hat mein Herz beherrscht und so bin ich in die Bank reingekommen. Na, war der Mensch friedlich. Kam ich aber frustriert. Ich habe Dinge nicht verarbeitet. Ich war nicht gut beieinander, habe nicht gut geschlafen. Hektik morgens, fast einen Unfall baut. Merkt plötzlich, ich habe zum Anzug, passiert mir oft, zum Anzug mit brauner Jacke, brauner Hose, habe ich die blaue Socke an, solche Dinge. Gell, siehst du dann plötzlich, und wenn es dein Chef aussieht, ist das immer schlecht. Du merkst plötzlich, ich habe mich nicht rasiert. Man glaubt es nicht, aber ich muss mich rasieren, drüber und drunter unter dem Haar. Versteht ihr? Du kommst dann und bist einfach muffelig und frustriert. Und ich kam zur Tür rein, dann stand er Gewehr bei Fuß, dann hat's kracht. Wisst ihr, wenn das geschehen ist, ich war ein sensibler Mensch, in meinen ganz jungen Jahren war ich ungeheuer sensibel, frisch bekehrt. Da bin ich immer mit dem Anzug, bin in den Keller. Im Keller der Bank war der Tresor und die sanitäre Anlage, also die Klos, die war, also so ein Waschraum und solche Sachen. Bin in den Waschraum, habe ich niederkniet. In der Nähe von der Wand, wo ich mich mal bekehrt habe, 1974, habe ich mich niederkniet, habe ein oder im Gang, was ging, habe nur zum Herrn geschrien, habe gesagt, Herr Jesus, du bist Friedefürst, sei jetzt Friedefürst zwischen mir und ihm. Ich habe es nur ganz keusch gehandhabt. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin rauf. Ich habe nur geguckt, dass man so die Knie nicht sieht, dass sie dreckig sind. Ich bin rauf, habe die Tür aufgemacht, kam rein, innerhalb von 2 Minuten war Friede. Entweder hatte ich plötzlich die innere Freiheit zu sagen, du Entschuldigung, ich will mit dir keinen Streit. Dann hat er immer nachgegeben. Wenn ich mich entschuldigt habe, hat er immer nachgegeben. Es ist aber dann sogar passiert, dass er sich entschuldigt hat. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Gott geht es eigentlich letztendlich nur um den Frieden. Und er ist der Friedefürst, der König des Friedens, der Fürst, der das alles tut. Er, 1. Mose 3,15, wird die Werke des Teufels zerstören. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Alles, was bei mir Ungehorsam bewirkt, was bei mir nicht Absonderung heißt, was bei mir letztendlich Vermischung bedeuten würde oder das Gute einfach nicht zu tun oder wegzulassen oder wegzuerklären, auch theologisch, das wird er zerstören. Mit was für einem Ziel? Dass Friede ist wie ein Wasserstrom. So, wenn das da ist, haben wir kein Problem. Kolosser 2,13, da ist die Bibel ganz sachlich. Sie beschreibt es in einer einfachen Weise, sodass ein Kind es fassen kann. Sie sagt hier nämlich, Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jetzt erklärt er, die völlige Erlösung am Kreuz hatte Wirkung. Jetzt kommt sie. Als er so durch das Tragen des Fluches am Kreuz, durch das Auslöschen jeder Finsternis macht, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ist am Schluss, wenn der Kampf auf Leben und Tod geht, dann habe ich nur zwei Dinge. Das vergossene Blut und der gekreuzigte Herr. Das Kreuz und das Blut, das ist meine ganze Waffe. Und durch das kommt der Friede zustande. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die Gläubiger manchmal gesetzlich sind, also gesetzlich meine ich jetzt eher zwanghaft, das war ich auch. Ich habe meinen Chef gestreift mit der Jacke, dann habe ich 2 Stunden überlegt, ob ich mich entschuldigen muss. Ist krankhaft. So weit treibt der Teufel Gläubige. Wisst ihr, und die Bibel will einfach, dass dieser Friede Gottes der Normalzustand meines Herzens ist. Friede mit Gott, egal was drumherum ist. Wenn jetzt ich Fehler mache und alles kaputt ist und ich versagt habe auf allen Ebenen, Hebräer 2, 4 und 7. Ich habe einen hohen Priester im Himmel, der Mitleid hat mit meiner Schwachheit. Ich kann zu meinem Jesus kommen und sagen, Herr, hier komme ich. Ich komme als elender Versager und bitte um Gnade mit meiner Schwachheit, reinige mich in dein Blut. Dann muss innerhalb von einer Sekunde innerlich das geschehe sei, was die Bibel sagt, dann muss ich wieder nahe sein bei ihm. Das heißt, der Friede ist jederzeit, ausdrücklich, jederzeit durch Buße herbeiführbar bei jedem Gläubigen, egal was passiert. Und das will Gott. Und alles, was das verhindert, sind die Werke der Finsternis und die müssen zerstört werden. Die will er zerstören bei mir. Und zwar deutlich. Da gehört auch dazu, dass der Tod überwunden ist. Der Gott des Friedens hat auch den Tod überwunden. Dass wenn du auf dem Sterbebett liegst, dass du sterben kannst. Wisst ihr? Ich sage, nehme ihr Alten. Ich bin selber inzwischen einer der Alten. Wenn du älter wirst und das Leben geht rum, auch wenn du 15, 16, 17 bist, du magst gar nicht. Es geht wirklich rum, wie die Bibel sagt, wie ein Geschwätz. Es geht so schnell rum. Ich habe jetzt wieder gesehen, der Anschlag auf die Twin Towers da in New York 2001. Ich habe es nicht geglaubt. Ich sage, 12 Jahre ausgeschlossen. Das kann doch nicht sein. 12 Jahre. Das ist wie gestern. Und so geht unser Leben dahin wie ein Geschwätz. Und irgendwann liegst du auf dem Bett und deine letzte Stunde kommt. Jetzt geht es ums Sterben. Und dann spielt nur noch eine so Rolle. Dass der Gott des Friedens mit dir ist. Dass Friede in deinem Herzen ist wie ein Wasserstrom. Dass der Jesus den Rest zerstören konnte. Da hört auch dann die Frömmigkeit auf. Aber das kann bedeuten, ich möchte es nochmal betonen, dass wir durch die Verfolgung müssen. Dass wir unten durch müssen. Das kann bedeuten, dass ich menschlich durch schlechte Umstände durch muss. Das kann bedeuten, dass ich vielleicht sogar verlästert werde, nicht angesehen bin, dass man mir Unrecht tut. Das kann alles das bedeuten. Das spielt doch keine Rolle. Wenn Friede Gottes in meinem Herzen ist, erträgst du alles. Wir hatten einen Mann, der war Maurer. Beziehungsweise war er, wenn ich es genau nehme, Plattenleger. Ich glaube, er lebt noch. Seine Brüder sind fast alle gestorben. Und ich hatte einen anderen Bruder, der war Maler. Und die Handwerker sind ja keine so ganz sensiblen. Und der Maler hat gesagt, das ist ein ganz frommer Mann. Gesagt, ja. Ist er eines Tages gekommen mit sehr nachdenklichem Gesicht und sagt, weißt du, ich wollte wissen, was passiert, wenn es einmal ganz dumm geht, ob er auch noch so fromm ist. Ob dann der Friede Gottes auch noch da ist. Jetzt hat der Mann eine Brücke gebaut, ich verstehe das. Der hat eine Brücke gebaut über die Blättle, wo er gelegt hat. Mit Latte und Backsteine, und da ist er drauf rumgerochen und hat dann seine Blättle gelegt. Und dann ist das Ganze zusammengebrochen. Und da ist in seine Arbeit reingeflogen, gell, das ist ja sehr, sehr übel dann. Und dann fragt er mich, der Bruder, und sagt, weißt du, was der gesagt hat? Und dann sage ich, nein. Der hat gesagt, Lob und Dank, jetzt ist die Brücke zusammengebrochen. Er sagt, dieser Mann hatte einen Frieden wie ein Wasserstrom. Okay, hast du gemerkt, mein Maler, der war zu der Zeit bei weitem nicht so weit. Der hätte wahrscheinlich an die Wand geworfen. Aber ihr begreift, was ich meine. Dieser Friede mit Gott wie ein Wasserstrom, dass der Gott des Friedens mit mir ist und sein Friede in mir drin ist, das ist unabhängig von den Umständen. Da kannst du krank sein, da kannst du schwach sein, da kannst du versagen, da kann alles kaputt sein. Da kannst du menschlich ganz schlecht aussehen. Da können dich Menschen beschimpfen. Da können auch die Gläubigen nicht mehr zufrieden mit dir sein. Ist auch egal, wenn der Friede da ist. Dann ist der Rest egal. In Philipper 1, Abvers 12 sagt der Paulus im Philipperbrief, dass sogar das Gefängnis, und das kommt dem Philipper deutlich zum Ausdruck, Leute aus falscher Motivation verkündigt haben, das habe ich auch schon erlebt, dein Name missbraucht, das, was du getan hast, auf ihre Fahne heftet. Das passiert bei mir relativ oft, da muss ich manchmal lächeln und denke, Brüder, was habt ihr für ein Gewissen? Wenn das die Welt tut, die tut das auch, da muss ich sagen, ja, das ist normal. Aber selbst wenn das passiert, sagt der Paulus, das ist mir alles zum Guten ausgeschlagen. Es war für mich hervorragend. Friede wie ein Wasserstrom. Das heißt, du kannst es ertragen, du steckst es weg, du regst dich nicht auf. Wenn ich jetzt hier hinstehen würde und sagen würde, das mache ich immer, würde ich lügen. Brauchen wir gar nicht schwätzen, mich ärgert es auch. Aber der Wille Gottes ist, dass ich so gehorsam bin, so unvermischt mit dem Bösen, so das Gute suche, dass mein Herz so im Frieden Gottes ist, dass genau das passiert, dass ich mich nicht aufrege. Ja, dann siehst du Offenbarung 2, 8 bis 11, des Sendschreiber in Smyrna. Dort sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, fürchte nichts, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Manchmal muss ich geprüft werden, manchmal muss ich, ich sag's mal so, gefiltert werden. Und er sagt ganz klar, es geht 10 Tage. 10 ist die Zahl der Gnade und der Verantwortung. 5 für die Gnade, 5 für die Verantwortung. Das heißt, Gott bringt mich in das hinein und lässt es mich durchleben. Jetzt sagt er was ganz einfach. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ich muss nur getreu sein. Ich muss nur darum achten, dass der Gott des Friedens mit mir ist. Dass Friede ist zwischen mir und ihm, sonst nichts. Wisst ihr, in Johannes 16 steht, es werden sogar fromme Leute auftreten, die werden, wenn sie denken, dass man uns umbringen soll, glauben, dass sie Gott einen Dienst tun. Religion ist gefährlich. Und die frommen Leute sind teilweise gefährlich. Wenn du nicht sicher bist, dass jemand wiedergeboren ist, hast du im religiösen Bereich gefährlichere Leute vor dir wie Weltleute. Es sei denn, du hast Ideologen wie jetzt Kommunismus. Diese Ideologen sind ja auch letztendlich religiöse Leute, die haben bloß eine andere Religion. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 26,9, als er noch ein Orthodoxer war, ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben. Der noch am Fleisch Geborene wird immer den noch am Geist Geborene verfolgen. Wisst ihr, das ist normal. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, und das ist für mich das Zentrale, Kain und Abel. Kain hat der Opfer gebracht vom Fluch. Er nahm der Erdboden, obwohl die Bibel sagt, der Erdboden ist verflucht. Abel bringt der Opfer vom Blut, er hat ein Tier geopfert. Dann geht der Kain hin, schlägt der Abel tot und das ist es. Der religiöse Mensch wird immer den, der Gott wirklich dient, letztendlich verfolgen. Das kannst du auf Dauer gar nicht verhindern. Und jetzt kommt das Problem. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist beim Opfer. Erwarte ich alles von dem Opfer am Kreuz von Golgatha? Erwarte ich alles von meinem Jesus, dass sein Blut mich so rein macht, mich in einen Zustand bringt, selbst wenn ich völlig versagt habe, wenn alles kaputt ist, wenn alles auseinanderfliegt, wenn es ganz übel aussieht, wenn der Friede Gottes dann trotzdem in meinem Herzen ist, dann hat das Opfer gezogen. Und das können in der Regel die religiösen Leute nicht ertragen. Weil die hat andere Kriterien. Die haben Kriterien, da musst du was tun, da musst du ihnen zustimmen, du musst auf ihrer Welle fahren. Der Jesus sagt was ganz Einfaches. Er lässt uns sagen im Johannesevangelium aus, seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und Offenbarung 14,4 sagt, sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Ich muss nur dem Lamm folgen, wohin es geht, dem Herr Jesus. Und ich muss nur dafür sorgen, dass ich gehorsam bin und dass der Friede Gottes mein Herz beherrscht. Und ich muss mir Jesus erlauben, alles zu zerstören, was ihn nicht meint. Wisst ihr, was das kostet? Zeit. Du musst hingehen, musst die Bibel aufschlagen mit Hebräer 4,12. Du musst die Bibel so lesen, dass du sagst, Herr, zeige mir. Und jetzt brauchst du Altes Testament, Evangelie, Apostelgeschichte, Lehrbriefe, Offenbarung. Du musst sagen, Herr, zeige mir, was los ist. Lass das Schwert des Geistes, dieses zweischneidige Schwert, mein Herz durchbohren, das ich erkenne. Ich halte das mosaische Gesetz nicht, weil ein Gläubiger dem mosaische Gesetz getötet ist. Ich bin tot fürs Gesetz. Aber Gott hat mir schon viel durchs mosaische Gesetz bei mir privat gezeigt. Ich brauche das, dass Gott zu mir reden kann. Und wenn ich das tue, mir die Zeit nehme und dann gehorsam bin, wisst ihr, durch das lerne ich unterscheiden, was ist das Gute, lerne unterscheiden, wo muss ich die Vermischung aufgeben, wo muss ich Dinge einfach abstellen und lerne gehorsam zu sein. Wenn ich das tue, dann wird der Gott des Friedens mit mir sein. Dann ist Friede wie ein Wasserstrom. Und dann wird der Herr Jesus alles andere in mir zerstören. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Sie haben ihr Seelenleben, ihr Eigenleben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben sich zum Herr Jesus bekannt. Das ist jetzt frei zitiert, Offenbarung 12, 10 und 11. Könnte man sagen, ist das so einfach? Ja, ist ganz einfach. Evangelisch ist überhaupt nicht kompliziert. Ich bin ein schlechter Schätzer. Ich sage es jetzt mal vorsichtig. 90% der Bücher, die geschrieben werden, kannst du wegwerfen im Reich Gottes. Sinnlos. Ganz viel bloß bla bla. Es geht um diese Zentren der Erlösung. Die musst du nur kindlich erfassen von der Schrift her. Und alle Bücher, die dann von Gott her unter Berufungen und wo Gott es auch wollte, geschrieben werden, zielen in diese Ecke. Habe ich festgestellt. Da gibt es Bücher, die sind super. Wenn du die gelesen hast, bist du begeistert und du bist fertig. Und was stellst du fest, wenn du das Buch ausgelesen hast? Jetzt ist endlich bewiesen, dass Endzeit ist. Entschuldigung, das habe ich schon vorher gewusst. Ich darf nur zum Fenster rausgucken, dann weiß ich. Ihr begreift, was ich meine. Das ist alles toll. Kitzelt das Fleisch. Oh, ich weiß wieder was, was der andere nicht weiß. Aber was ist mit deinem inneren Menschen? Hat es dein innerer Mensch dazu geführt? Hat es bewirkt, dass du gehorsam bist? Hat es bewirkt, dass du das Gute tust und dich mit dem Bösen nicht mehr vermischt? Hat es bewirkt, dass du mal Jesus erlaubst, das Böse bei dir zu zerstören? Das ist die Frage. Es ist schön, wenn man Predigt mit einer Frage beenden kann, oder? Wisst ihr, wenn man die Frage beantworten müsste? Ihm. Nicht mir. Ich beantworte sie euch auch nicht bei mir, sondern ich muss sie ihm beantworten. Wie sagt Paulus? Wir stehen oder leben oder arbeiten vor Gott in Christus. Wenn das alle tun würdet, jetzt kein Fehler mehr. Es ist zwar Ruhetag, es ist Sonntag, aber wir haben viel Arbeit geistlich. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir einfach für den Gnadetag, dass du uns auch noch Freiheit gibst in dieser schrecklichen Welt, in diesem schrecklichen Geschehen, was sich hier zusammenbraut, auf das letztendlich mit deinem Volk Israel, Sacharia, geschehen kann, auf das mit dem Abfall der Christenheit, Offenbarung 13, geschehen kann, mit der Weltwirtschaft, auch Offenbarung 13, dass diese Fälschung, der falsche Christus kommen kann, der Antichrist. Und du siehst, wie das alles auf uns einwirkt, auch diese Gesetzlosigkeit. Gib uns einfach Gnade, dass wir gehorsam sind. Dass wir gehorsam sind wie die kleinen Kinder, unvermischt mit dem Bösen, dass wir das von dir ganz klar beschriebene Gute einfach tun von ganzem Herzen und dass wir dir erlauben, die Werke des Teufels in uns zu zerstören, auf dass dein Friede unsere Herzen beherrscht, der Gott des Friedens wirklich mit uns ist. Gib uns einfach Gnade. Du bist der Kenner der Herzen. Du weißt, wo wir es nötig haben, dass wir mit Hebräer 2, 4 und 7 zu dir kommen in unserer Schwachheit. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.